möchte noch mal beten. Lieber Vater, es ist schön, hier zu sein, in der Gemeinschaft deiner Kinder und in deiner Gegenwart. Du bist es letztlich, der diese Zeit füllt. Dir verdanken wir es, dass wir hier sind. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du als der Herr über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte wirksam bist in unserer Mitte, dass du alles Störende entfernst, unsere Aufmerksamkeit stärkst und dass du auch mich leitest in dem, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Herr, ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass wir auf dich bauen dürfen. Amen. Tabea hat das Thema Zweifel ja schon durch auch ihr persönliches Empfinden und ihre kleinen Erlebnisse dargestellt. Zweifel habe ich, habe es eigentlich ein Stückchen aufgeteilt auf die Frage Zweifel in unserem mitmenschlichen Miteinander und die Zweifel in unserer Beziehung zu Gott. In unserem mitmenschlichen Miteinander sind Zweifel manchmal ganz schön hilfreich. Wenn ich vielleicht einen Vertragsentwurf, der mir vorgelegt wird, vor mir liegen habe und die Frage habe, werde ich da über den Tisch gezogen bei dem, was da steht, dieses viele Kleingedruckte, da ist schon ganz gut, wenn man mal liest, was da steht oder auch versteht. Das ist ja nicht immer so ganz leicht. Zweifel in Bezug auf Personen, die mir begegnen. Man sagt ja, spricht ja von manchen, das ist irgendwie eine zwielichte Person. Nicht ganz zu durchschauen. Meint die es gut, wenn sie mit mir in Kontakt tritt? Sucht die, will die mich ausnutzen? Da sind Zweifel schon ganz hilfreich. Ich habe eine Situation erlebt, da hatte ich keine Zweifel und das hat gewisse Umwege zur Folge gehabt. Es war nämlich so, dass das Haus meiner Eltern aufgrund der Krankheit meiner Mutter verkauft werden musste. Sie konnte nicht mehr darin wohnen. Und dann gab es einen Interessenten am Ort, der wohnte eigentlich nur zwei Häuser weiter, der wollte das kaufen. Wir waren beim Anwalt, haben einen Vertrag gemacht und dann stellte sich heraus, dieser Mann ist krank. Der war manisch-depressiv, hat jetzt in seiner positiven Phase sich Dinge zugetraut und Sachen geplant, die gar nicht in sein Leben passten. Als es dann ans Bezahlen ging, kam nichts. Und da musste der Vertrag rückabgewickelt werden zu seinen Lasten. Und wir mussten einen neuen Käufer suchen. Wenn ich da jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten zum Zweifeln gehabt hätte, diesem Menschen gegenüber, dann wäre das ganz sinnvoll gewesen. Nun, wir wohnten da nicht, und ich kannte den nicht, Pech gehabt. Aber wir haben das Haus schon noch verkauft. Das sind Umwege, die manchmal zustande kommen, wenn wir an der richtigen Stelle nicht zweifeln. Aber Zweifel jetzt im Blick auf Gott. Lasst uns mal eine Bibelstelle betrachten aus Johannes 1. Ab Vers 43, da haben wir sie. Das war die Zeit, als Jesus seinen Dienst auf der Erde begann. Er hat Jünger eingesammelt, Jünger angesprochen, die er als Nachfolger haben wollte. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur: Komm mit, überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Seht, da kommt ein wahrer Israelit. Ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnete ihm: Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Der Nathanael war schon ein kritischer Typ. Nazareth, ein Ort, der wirklich nicht bekannt war. Im Alten Testament findet man nichts davon. Und das, was jetzt bei Nathanael so obendrauf war, sagte: Wenn der schon angekündigt ist, dann kann er doch nicht aus Nazareth kommen, aus diesem kleinen Nest da. Wenn er aus Jerusalem käme oder so, dann wäre das was. Aber was er tat, er prüfte die Sache, er geht mit zu Jesus. Und Jesus wusste natürlich, mit ihm umzugehen. Er hat ihm einfach gesagt: Ich habe dich schon längst gesehen, als du mich noch gar nicht gesehen hast. Das hat den Nathanael beeindruckt. Und schon waren seine Zweifel weg. Ziemlich schnell, ne? Das ist nicht immer so. Und hier ging es ja letztlich bei dem Nathanael um die Frage: Kommt der, der angekündigt ist, der Messias, wird er kommen? Ist der das? Diese Frage nach dem Handeln Gottes den Menschen gegenüber. Und in dem Zusammenhang möchte ich von ein bisschen aus unserem persönlichen Nähkästchen plaudern. Während meiner Studienzeit haben Uschi und ich bei einer Vermieterin gelebt, aber nicht sehr lange, die Christ war. Die hat uns mit ihrem penetranten Belagern von Jesus genervt. Dann sind wir woanders hingezogen. Aber dass Gott dahinter stand und eigentlich so uns einen Schubs geben wollte, das haben wir da noch nicht begriffen. Dann kam nachher die Zeit nach dem Studium, und da war eine Zeit, da hat Uschi mich gefragt: Sag mal, glaubst du eigentlich an die Existenz Gottes? Und ich habe sie geschockt. Ich habe gesagt: Nö. In Phasen, wo der Mensch so sich erfolgreich fühlt und denkt, ich habe alles im Griff, da schiebt man leicht so die Frage nach Gott ein bisschen beiseite. Und ich weiß noch, dass ich darüber schon nachgedacht habe. Einmal eine konkrete Situation, da bin ich durch die Gegend gejoggt und haben mich diese Gedanken bewegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es vor der Frage von Uschi war oder danach. Aber ich hatte sie geschockt. Was macht Uschi damit? mit dieser Antwort? Sie hat das einzig Richtige gemacht, hat gesagt, Gott, im Gebet, Gott, wenn es dich gibt, will ich es wissen. Ganz einfach, schlicht. Diesen Zweifel kann Gott nur aufheben, so wie Jesus bei Nathanael. Was passierte? Eine Weile später, nicht so ganz schnell, durch unsere Kinderadoption haben wir Kontakt mit verschiedenen Eltern, die auch Kinder adoptiert hatten, bekommen. Und ein Ehepaar war darunter, das schrieb uns plötzlich, was sie mit Jesus erleben. Dinge, die sehr markant waren. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir anfingen, in der Bibel nachzulesen, weil diese Leute eins machten. Was wir hier erlebt haben, schrieben sie, das könnt ihr da und da in der Bibel nachlesen. Das war da auch. Und dann kamen wir in die Gänge, was das Glaubensleben anging. Aber hier ist ja jetzt keine Berichtsveranstaltung über unser Leben. Es geht weiter. Gott hat also hier etwas unternommen, um dem Zweifel zu begegnen. Aber ich möchte jetzt einen Sprung machen zu dem Zeitpunkt, wo unter den Menschen der erste Zweifel aufkam. Wo war das? Ganz früh. Schon bei Adam und Eva. Wir lesen da. Genau. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gelesen habt, was da steht. Und wenn wir auf die Feinheiten dieses Ereignisses achten, merken wir, wie geschickt die Schlange als Werkzeug des Satans hier Frage stellt. Hat Gott wirklich das und das gesagt? Stimmt das wirklich? Da wird die Wurzel des Zweifels in die Herzen des Menschen hineingemogelt, wenn man dem nicht sofort begegnet und sagt, von Gott kann nie was Böses kommen. Er meint es immer gut mit mir. Hier war die Schlange ein Stückchen erfolgreich. Und das ist grundsätzlich das Ziel des Satans, dass er Misstrauen in unsere Beziehung zu Gott hineinpflanzen möchte. Und er war erfolgreich. Verbunden hat die Schlange, dass er nicht nur, indem sie Misstrauen säte, sondern indem sie auch noch etwas Falsches hineinmogelte. Ihr werdet sein wie Gott. Indem sie jetzt die Grundlage für eine Autonomie von Gott, für eine Unabhängigkeit von Gott hineinlegte und etwas ansprach, was nachher unseren Stolz und unsere Selbstständigkeit fördert. Sehr geschickt. Ich denke, diese Struktur sollte man sich gut merken. Denn eine solche Struktur des Zweifelsehens wird uns in unserem Leben immer wieder begegnen. Gottes Ziel ist es, jetzt, nachdem dieses Ganze passiert ist, wieder den Menschen in eine Vertrauensstellung zu Gott zu bringen. Aber als Mensch sind wir grundsätzlich jetzt ein Stückchen geimpft mit einer Portion Misstrauen. Es ist nicht nur so, dass wir uns frei entscheiden können, sondern wir haben nicht nur die Trennung von Gott durch diesen Schritt von Adam und Eva zu ertragen, sondern wir haben auch Wesenszüge jetzt geerbt, die empfänglich sind für jedwede Art von Zweifel Gott gegenüber. Wir sind geimpft als natürliche Menschen. Und wir brauchen es, dass diese Trennung überwunden wird durch Maßnahmen, die nur Gott vornehmen kann. Was tut Gott? Er hat in der Menschheitsgeschichte nachher viele Einzelmenschen berufen. Ich sage nur mal Noah, Abraham, Isaak, Josef, Jakob. Unter Mose beginnt nachher die Bildung, schon nach Abraham, aber unter Mose wird erkennbar dieses Volk Israel. Und wir können über das ganze Alte Testament gehen, bis zu Jesus hin. Gott hat immer versucht, den Zweifel der Menschen zu entwaffnen, sage ich mal. Ihn herauszukriegen aus den Herzen der Menschen. Und selbst die, die er als Werkzeuge erwählt hat, hatten mit Zweifeln zu kämpfen. Und Jesus, er hat im Neuen Testament als erstes den Jüngern vorgelebt, welche Autorität er hat, wie viel Menschenliebe Gott hat, indem er ihnen in vielen Lebenssituationen begegnete, ihre Krankheiten heilte, sie befreite, in denen er ihnen die Liebe des Vaters deutlich machte. Er hat die Wesenszüge Gottes neu den Menschen vor Augen geführt. Machst du mal weiter mit den Folien? Und es war immer das Problem Gottes, unseren Zweifeln als Menschen zu begegnen. Und Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, der Blick der Jünger auf Jesus, die ihn live erlebt haben, war natürlich viel intensiver als bei uns heute. Aber uns ist es immer noch möglich, heute Bibel zu lesen, wie Jesus sich den Menschen offenbart hat und zu sehen, welche Charakterzüge er hat. Und es hilft nur eins auf diesem Weg, Glauben, Vertrauen. Die Zweifel, die uns begegnen, die in uns aufsteigen, diesen Zweifeln können wir nur durch Vertrauen begegnen. Glaube ist das Mittel gegen den Zweifel. Und der ist wunderbar beschrieben an einer Stelle im Hebräerbrief, Vers 1, Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und in diesem Hebräerbrief, in diesem Kapitel, finden wir die Liste der Leute wieder, die, von denen ich schon gesprochen habe. Und von allen sagt die Bibel, sie haben geglaubt. Sie haben dem Wort, dem Reden Gottes mehr geglaubt als ihrer Skepsis, als der gewissermaßen so mit per Geburt mitgebrachten Skepsis. Und sie wurden auch von Gott gebraucht in herausfordernden Dingen. Mose sollte das Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter herausführen und dem mächtigen Pharao entgegentreten. Das konnte er nur, weil er wusste, der Gott, für den ich hier einstehe, der ist mächtiger auch als der mächtige Pharao. Aber es war auch so, dass Gott den Menschen, die er gebrauchen wollte, in ihren Bedenken begegnet ist. Hat nicht gesagt, hier komm ran, das machst du jetzt, fertig. Nein, er ist eingegangen auf die Empfindungen seiner Leute und hat letztlich auch bei zaghaftem Glauben ihnen so viel Ermutigung zugesprochen oder auch durch zeichenhaftes Handeln ihnen gezeigt: Mein Lieber, du bist auf dem Weg, den ich dich führen will, und ich stärke dich jetzt, indem du das und das erlebst. Mich hat ganz besonders der Gideon beeindruckt, oder das Handeln Gottes an Gideon. Das ist den meisten vielleicht gar nicht so bewusst. Das steht im Richterbuch, die Kapitel 6 und 8, die müsst ihr unbedingt mal lesen. Der war so zaghaft, der Kerl, der hat auch so viele Ängste und Furcht vor seinen Mitmenschen gehabt. Und Gott hat immer Dinge getan in seinem Leben, dass er merkte: Mit mir, wenn du das tust, mit mir, dann wirst du das Ziel, das ich für dich gesetzt habe, erreichen. Das ist höchst interessant. Dieses eine Sache nur, da sagt der Herr: Stimmt das wirklich? Wenn das stimmt, ich lege hier ein Vlies aus und die eine Stelle soll nass sein, die andere trocken. Gott hat es gemacht. Sagt Herr, irgendwie glaube ich es immer noch nicht so ganz. Jetzt machen wir es mal andersrum. Ja, und er hat es wieder gemacht. Wie viel Geduld Gott mit uns Menschen hat, finde ich ganz faszinierend. Aber eins wird deutlich, und das ist ein markanter Vers, den ich bei der Beschreibung des Abraham im Römer 4 nachgelesen habe. Da ist beschrieben, Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das tut er auch. Ein sich stellen auf das, was Gott zugesagt hat. Das ist, wenn das zu unserer Grundhaltung des Lebens wird, dann sind wir gut ausgestattet, um dem zu begegnen, was uns herausfordert. Und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Und da kommt die nächste Folie zum Tragen. Das ist die Herrschaft über unsere Gedankenwelt. Kennt ihr das Kopfkino, das in manchen Situationen da oben sich dreht. Karussell der Gedanken. Es gibt so viele Dinge, wo wir ganz viele Fragen haben in konkreten Situationen und wir finden keine Ruhe möglicherweise. Und da hat Paulus, das war ein bisschen in einem anderen Zusammenhang, aber für mich eine sehr wichtige Aussage gemacht im 2. Korintherbrief. Kapitel 10, Abvers 3, da heißt es, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen mit durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen, und jetzt kommt die wichtige Stelle, bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Habt ihr das verstanden? Wir sind Herren über unsere Gedankenwelt. Das funktioniert dann, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Wenn wir sagen, Herr, dieses Gedankenkarussell kannst du zur Ruhe bringen. Ich brauche die sortierenden Impulse von dir, die für diese Situation wichtig sind. Schenk sie mir. Und dann will ich diesen Gedanken folgen. Das bedeutet, wir leben in Gemeinschaft mit Christus im Gebet. Wir leben in der Ausrichtung nach oben. Und bitten Gott um eine Sichtweise vom Himmel her. Und aus dieser Sichtweise heraus können wir Situationen, Gedanken, Wünsche, die an uns herangetragen werden, die vielleicht auch in uns hochkommen, bewältigen. Vieles, was in unserer Gedankenwelt sich abspielt, wird uns so von der Seite leicht untergejubelt. Da gibt es eine ganze Menge Einflüsse, die der Teufel benutzt, so wie er die Schlange bei Eva und Adam benutzt hat, um uns in Sorgengedanken, uns in Gedanken von Machtlosigkeit, von Ängsten hineinzuschieben. Und dem wollen wir begegnen, indem wir uns auf die Gedanken verlassen, die uns das Wort Gottes und die uns Jesus und der Heilige Geist liefern. Diese Gedankenzucht, das muss man ein Stückchen üben. Mir ist es inzwischen ganz gut gelungen, behaupte ich mal, ohne stolz sein zu wollen, weil die Ehre gehört Gott. Es ist eine Frage der Glaubenshaltung. Wie weit mache ich mich abhängig jetzt vom Wort Gottes? Wie viel vertraue ich dem Wort Gottes mehr als den übrigen Impulsen? Ich nehme diese Gedanken gefangen gewissermaßen. Sie können mich nicht mehr beeinträchtigen. Es ist hier die Rede von Gedanken menschlichen Hochmuts, selbstherrlichen Denkens. Die stecken oft dahinter. Merke ich auch bei mir selbst. Ich will in bestimmten Situationen in einem bestimmten Licht erscheinen oder so. Stolz. Und was es so alles gibt. auf der Ebene. So viel dazu. Der nächste Punkt heißt bei mir menschliche Begrenzung in unserer Fähigkeit zum Glauben. Da sehe ich eigentlich zwei Punkte. Es gibt Menschen, die in ihrer Biografie eine Menge Enttäuschungen erlebt haben. Besonders ausgeprägt bei Kindern, die, wenn sie noch ganz klein sind, Erlebnisse mit Verlassenheit, mit schmerzlichen Erfahrungen hinter sich haben, denen fällt natürlicherweise das Glauben, das Vertrauen in Menschen, die vielleicht sogar verantwortlich sind für sie, schwer. Und wenn es ihnen den Menschen gegenüber schwer fällt, kann es durchaus auch Gott gegenüber sein. Ich kenne Menschen, die können die Heilsgewissheit, sprich die Tatsache, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, er hat mir zugesichert, alle meine Sünden, meine Schuld ist mir vergeben, Vergangenheit ist eigentlich bereinigt. Und sie können das nicht festhalten. Das gerät immer wieder in Gefahr. Das passiert oft bei Menschen, die diese Enttäuschungserfahrungen hinter sich haben. Für sie ist es wichtig, dass sie sagen, Herr, du kennst mich in meiner Schwäche auf diesem Gebiet. Ich bitte dich um besondere Unterstützung, Stärkung. Lass mich oft deine Nähe erleben, sodass sich diese Schwäche nachher gibt. Und das passiert dann auch. Außerdem ist es für solche Leute sehr wichtig, dass sie die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, damit die ihnen immer wieder den Zuspruch Gottes, du bist Kind Gottes, du darfst ihm vertrauen, zusprechen. Das ist der eine Punkt, menschliche Schwäche. Der zweite Punkt ist, es gibt eine Reihe Menschen, die haben einfach eine falsche Erwartung an Gott. Und da, wo ich eine unrealistische und nicht mit dem Evangelium zu vereinbarende Erwartung habe, kommt es zwangsläufig dazu, dass ich enttäuscht werden kann. Es ist also wichtig, dass das Evangelium mit all dem, was dazugehört, in der ganzen Klarheit und Breite vermittelt wird. Mir ist aufgefallen, Jesus hat, als er seine Jünger zu sich gerufen hat und die 3 Jahre bei ihm waren, hat er ihnen ganz klar die Herrschaftsordnung des Reiches Gottes vermittelt. Und ein Punkt zum Beispiel ist der, dass wer mit Jesus geht, Widerspruch von bestimmten Leuten erfahren wird. Christen, die also glauben, dass ich hier auf Wolke 7 jetzt in den Himmel fliegen kann und mein Leben ohne Probleme sein wird, leben geistlich nicht realistisch. Es wird Widerstand geben. Und es wird auch manche Erfahrungen und Enttäuschungen geben, die für mich dazu da sein werden, dass ich in meinem Glauben gestärkt werde, weil ich durch solche Herausforderungen mehr und mehr lerne, mich mehr auf Wort Gottes als auf die sichtbaren Erfahrungen und übrigen Einflüsse zu verlassen. Das wird kommen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Gegenwind ist normal in der Nachfolge Jesu. Und Herausforderungen gehören auch dazu. Es ist natürlich besonders schwierig für einen Ehepartner, der zum Glauben kommt, wenn dann der Partner das Ganze überhaupt nicht teilt und dann plötzlich zwei unterschiedliche Lebenskonzepte in einer Ehe vorkommen. Darum ist schon gut, wenn man sich einen Partner sucht, dass der auf derselben Ebene liegt, dass der wie ich an Jesus glaubt. Sonst kann es Probleme bringen. Und die, die jetzt nach der Verheiratung Christen geworden sind, die können darauf bauen, dass Gott sie kennt und ihnen hilft und sie stärkt. Die erfahren in solchen Spannungssituationen eine besondere Hilfe. Und damit komme ich zur eigentlich letzten Phase, die eigentlich nur eine Fortsetzung von dem Begonnenen ist. In Jakobus 1 ist das, was ich schon andeutungsweise sagte, besonders zum Ausdruck gekommen. Seht es als einen besonderen Grund, mal weiter mit der Folie bitte. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Eine sehr präzise Beschreibung von zweifelndem Menschen. Aber auch die Beschreibung dessen, was hilft. Vertrauen. Das, was Gott zugesagt hat, wirklich nehmen. So wie jeder Sportler trainieren muss, um seine Muskeln zu stärken, so müssen wir letztlich auch unsere Glaubensmuskeln stärken. Wo auch immer die sitzen, also im Herzen, denke ich. Die sieht nicht jeder, aber die kann man sehr gut merken am Leben von Menschen. Und wir stehen da oft im Konflikt zwischen Gefühl und dem, was uns Gottes Wort sagt. Den Konflikt werden wir nie ganz auflösen. Entscheidend ist, dass wir Gottes Wort folgen. Sicher ist, Gott lässt nicht mehr zu, als wir zu tragen in der Lage sind. Und ein Wort, ich habe doch den Vers rausgenommen, der Geburtstagsverheißung, den hatten wir ja jetzt schon, aber ich habe eine andere Aussage, mit der ich schließen möchte. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Herr, ich weiß, ich bin abhängig von dir. Und das, was ich tun soll, musst du in mir schaffen. Aber du tust es auch. Und dafür, und das will ich festhalten und entsprechend meine Entscheidungen treffen. Ich bete noch einmal. Herr, wie gut ist es, dass wir dir nachfolgen dürfen, als dem Herrn über Himmel und Erde, als dem Herrn über all unsere Lebenssituationen, als dem Herrn über alle Anfechtungen und auch als dem Herrn, der uns durch und durch kennt, auch unsere Schwächen. Herr, und ich möchte dir jetzt all unsere Zweifel, all unsere Unsicherheiten, die wir mitgebracht haben, in diesen Gottesdienst hinlegen. Und ich bitte, dass du jeden von uns jetzt befähigst, das festzuhalten, was für heute wichtig war. Und uns so durch das Leben zu leiten, dass wir immer erinnert werden an das, was du uns zusagst. Die konkrete Ausgestaltung mag sehr unterschiedlich sein. Du kennst uns, jeden von uns. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden von uns in all den Anfechtungs- und Herausforderungssituationen. Du schaffst in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Amen.